sehr wichtig ist. Denn wenn wir mögen jetzt ein bisschen erschöpft sein und ein bisschen einfach glücklich ausgetobt, aber wir werden natürlich nicht immer enthusiastisch sein, wenn wir in unserem Service oder in unserem Leben sind, und müssen uns deswegen bemühen, Quellen in unserem Leben aufzudecken, aus denen wir den Enthusiasmus beziehen können. Also, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Utsan Nischayat Darayat Tata Karma Pravatana Sangatyaga Tato Vritte Shadvir Bhakti Prasityati Utsaha Nishayat Darya Tatat Karma Pravatana Sangatyaga Tato Vritte Shadvir Bhakti Prasityati Utsahanischayatarya Tatat Karma Pravatana Sangatyagat Tato Vritte Shadvi Bhakti Prasityati. Nischaya durch Vertrauen. Daraya, durch Geduld. Tatat Karma, vielfache Tätigkeiten, die für hingebungsvolles Dienen förderlich sind. Pravatana, durch Ausführen. Sangatyaga, indem man die Gemeinschaft nicht Gottgeweihter aufgibt. Sataha, der großen vorangegangenen Acharyas. Bhadatehe, indem man ihren Fußspuren folgt. Shadbihi, durch diese sechs. Bhaktihi, hingebungsvoller Dienst. Rasidyati, schreitet fort oder wird erfolgreich. Übersetzung: Es gibt ja sechs Grundsätze, die die Ausführung rein hingebungsvollen Dienstes fördern. Die ersten drei dieser sechs Grundsätze habe ich mal in einem Managementkurs wiedergesehen. Die haben richtig aus diesem Buch zitiert, was also, wo sie sagen, der Manager von heute muss diese drei Qualitäten haben, um erfolgreich in seinem Leben zu sein. Das ist recht interessant. Also es gibt sechs Prinzipien insgesamt, die die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes fördern. An erster Stelle steht begeistert sein oder Enthusiasmus. Zweite Stelle, sich bemühen mit Vertrauen und wird schon ankommen im Ziel. Und drittens, geduldig sein. Viertens, handeln nach regulierenden Prinzipien, wie beispielsweise Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, über Krishna hören, über ihn chanten und sich an ihn erinnern. Fünftens, aufgeben der Gemeinschaft nicht Gottgeweihter. Und sechstens, folgen in den Fußspuren vorangegangener Acharyas. Diese sechs Prinzipien gewährleisten unzweifelhaft den vollen Erfolg in rein hingebungsvollen Dienst. Wir werden nicht den ganzen Purport lesen können, weil der wirklich ausgesprochen lang ist. Erläuterung. Hingebungsvoller Dienst ist keine Sache sentimentaler Spekulation oder eingebildeter Ekstase. Seine Substanz ist praktische Tätigkeit. Srila Rupa Goswami definiert in seinem Bhakti Rasamrita Sindhu hingebungsvollen Dienst wie folgt. Kommt ein Sanskrit-Zitat. Anya vilashita shunyam jnana kamadhyana vritam anukulyena krishna anushilanam bhakti uttama. Uttama Bhakti oder reine Hingabe an den höchsten persönlichen Gott Sri Krishna bedeutet, hingebungsvollen Dienst zu leisten, der das Wohl des Herrn zum Ziel hat. Dieser hingebungsvolle Dienst soll von jedem Fremdmotiv frei sein und ohne fruchtbringendes Karma und persönliches Jnana und andere selbstische Wünsche ausgeführt werden. Es ist interessant, hier haben wir den Unterschied zwischen Religion und dem, was wir machen. Wir praktizieren eigentlich keine Religion. Das ist mein Wort zum Sonntag. Wie wir gleich sehen werden, beinhaltet Spiritualität die Elemente der Religion. Religion bedeutet in erster Linie in dieser Welt, dass man sich an Gott wendet, sodass er einem hilft, dieses Leben besser über die Runden zu kriegen. Nicht in dem berühmten Gebet, ein Gebet, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, geht es darum, um Hilfe zu erflehen, weil man sich als hilflos in dieser Welt ansieht und den Herrn bittet, einem um die vielfachen Bedürfnisse, die man hat, zu erfüllen. Die Theologen sagen, wenn man sagt, gib uns unser Brot täglich, bedeutet das nicht nur Schwarzbrot oder Weißbrot oder verschiedene Brotsorten, sondern bezieht sich auf die ganzen Bedürfnisse, die wir so ganz natürlich haben als bedürfniserfüllte Seele. Man sollte es also nicht nur auf den Nährstoff Brot begrenzen. Das ist ein typisch religiöses Moment und ich glaube, dass wir in unserem Leben auch dieses Moment und dieses Bedürfnis verspüren, uns an Krishna zu wenden. Aber Spiritualität ist eigentlich etwas anderes. Es ist nicht ein anthropozentrisches Denken, das heißt, wo man sich selber, den Anthropos, den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, sondern es ist ein theozentrisches Denken, wo man Krishna und seine Freude und das, was ihn zufriedenstellt, in den Mittelpunkt stellt. Das ist ein ganz anderes Konzept als das Konzept der Religion, der Menschheit. Das ist ein total anderes Paradigma. Damit wir dieses Paradigma verstehen können und ermutigt werden, sagen die Schriften, ja, wenn man Krishna zufriedenstellt, dann tut man über die Zufriedenstellung Krishnas, wird man versorgt, genauso wie wenn man eine Wurzel von einem Baum zufriedenstellt, dann wird man auch die Blätter zufriedengestellt. In diesem Beispiel ist Krishna die Wurzel und die Blätter, das sind wir. Aber das ist nur so, um uns zu erreichen und so weiter. Der eigentliche Punkt von reinen Hingebungsvollen Dienst ist einfach, dass du wirklich daran denkst, aufhörst selber zu denken, ich muss jetzt Sachen für mein glückliches Dasein schmieden, ich möchte Krishna zufriedenstellen. Und das ist die natürliche Haltung der Seele. Seht ihr, dass da ein Unterschied ist? Ich habe manchmal in meinen Vorträgen, mache ich das, dass ich die Leute einfach ein bisschen vom Kopf stoße, um sie mal geistig zu erreichen. Wir praktizieren keine Religion im Sinne der Selbstdefinition von Religion. Und die Leute gehen gleich, ich dachte, ihr seid sehr religiös, ihr redet doch von Gott und solchen Dingen. Ja, aber anders. Es geht da um Sanatan Dharma, die ewige spirituelle Beziehung des Lebewesens zum Herrn. So, das wird in diesem Zitat dann gebracht. Karma ist, bedeutet, dass man selber Nutzen dazu hat, und unpersönliche Spekulation oder Jnana ist auch, dass man selber Nutzen hat. Aber Bhakti heißt, was förderlich ist für Krishna, das mache ich. Bhakti, sagt Prabhupada weiter, weil ist eine Art von Kultivierung. Sobald wir von Kultivierung sprechen, müssen wir uns auf Tätigkeit beziehen. Kultivierung der Spiritualität bedeutet nicht, müßig dazusitzen, um sich in sogenannter Meditation zu üben, wie manche Pseudo-Yogis lehren. Solch müßige Meditation mag für diejenigen gut sein, die keine Kenntnis vom hingebungsvollen Dienst haben. Und aus diesem Grunde wird solche Meditation bisweilen empfohlen, um ablenkender materialistischer Tätigkeit vorzubeugen. Meditation bedeutet zunächst einmal, alle unsinnigen Tätigkeiten zumindest vorübergehend einzustellen. Hingebungsvoller Dienst beendet jedoch nicht nur alle unsinnigen weltlichen Tätigkeiten, sondern beschäftigt uns auch dazu noch in bedeutungsvollen spirituellen, das heißt hingebungsvollen Aktivitäten. Sri Prahlad Maharaj empfiehlt, jetzt kommt, listet Prabhupada auf, was für Tätigkeiten im hingebungsvollen Dienst ausgeführt werden. Wer weiß das von euch? Was macht man so im hingebungsvollen Dienst, wo es nur zur Friedenstellung Krishnas geht? Man was? Ja, du bist genau auf dem richtigen Spur. Rogerio, könntest du das auch übersetzen? Genau. Genau. Ja. 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 Das ist sehr, sehr wohl in Kenntnis dieser Vorgänge. Ja, das stimmt. Das sind all die neuen Vorgänge, die wirklich ausgeführt werden, um Krishna zufriedenzustellen. Man hat da Krishna im Sinne. Hier jaucht jemand begeistert auf. Also ich glaube, sie wird mal ein... Ist es ein kleines Mädchen oder ein kleiner Bub? Ein Mädchen wird das bestimmt eine begeisterte, hingebungsvolle Dienerin werden. Das haben wir eben total gemerkt. So, gut. Das erstmal als Erläuterung. Die ganze Erläuterung, wer sie gerne lesen möchte, ist im dritten Vers des Nektars der Hingabe getan. Nun, um hingebungsvolles Dienen auszuüben, ist ein ganz bestimmtes inneres Feuer nötig. Ein Feuer, was wir sehr wichtig brauchen in unserem Krishna-Bewusstsein. Liebe Devotees, wenn wir dieses Feuer in unserem Leben entzünden können, werden wir immer auf einer spirituellen Ebene bleiben können. Aber wenn es uns nicht gelingt, dieses Feuer zu entzünden, werden wir ja ein recht schwieriges Leben führen, weil wir einerseits hier sind und die Ansprüche hier sind. Also ganz, da ist eine Dualität zwischen dem, wie wir sind und was eigentlich hingebungsvolles Dienen ausmacht. Dieses Feuer ist das Feuer des Enthusiasmus, und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das Sanskrit-Wort für Enthusiasmus ist Utsaha. Ut heißt so viel wie heraus aus der Unwissenheit. Und Saha heißt zusammen mit dem Herrn. Wenn man zusammen mit dem Herrn ist, kommt man automatisch aus der Unwissenheit heraus. Und dieses Gefühl des Utsahas, des Enthusiasmus, stellt sich ein. Um enthusiastisch zu sein im spirituellen Leben, ist ein anderer Begriff sehr wichtig, dass man volles Vertrauen hat. In dem Augenblick, wo ein Devotee volles Vertrauen hat, Krishna, im Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, und dieses Vertrauen entschlossen umsetzt in Handlung, ist er enthusiastisch. Gestern zum Beispiel hatten wir einen wundervollen Kirtan, noch spät am Abend, und in dem Augenblick waren keine, wenn man drin war im Kirtan, man hatte keine Zweifel, ist das jetzt richtig, was man tut oder, oder nicht. Und man war auch sehr entschlossen, auch wenn der physische Körper schon so ein bisschen Ermüdungserscheinungen zeigte manchmal und man sich ein bisschen heilig an den Rand des Kirtans gestellt hat. Plötzlich merkt man, halt, so geht das nicht, bitte ein bisschen mehr Einsatz hier, und hat sich wieder ins Zentrum des Zyklons begeben. Enthusiasmus ist eine Mischung aus Vertrauen, aber auch Entschlossenheit. Vertrauen muss umgesetzt werden und zum Teil entschlossen umgesetzt werden, denn es gibt Hindernisse zu überwinden, solange wir noch im bedingten Leben sind. Lasst uns also zusammenfassen. Das Sanskrit-Wort Utsahan, Enthusiasmus, bedeutet, dass jemand sich in die Nähe Gottes begibt, zusammen mit dem Herrn ist, und dieser Enthusiasmus kann sich oder setzt sich zusammen aus einem Gefühl des festen Vertrauens und der Entschlossenheit, mit dem man dieses Vertrauen umsetzt. Damit für uns, die sozusagen ja zwei Seelen in unserer Brust haben, also zwei Seiten haben, damit für uns das hingebungsvolle Dienst oder Bhakti entsteht, müssen wir immer wieder uns um die Umsetzung von unserem Vertrauen, von unserem Shraddha Gedanken machen. Nicht? Wir haben zwei Seiten in uns. Eine bedingte Seite und die spirituelle Seite. Ich kann mich an eine Lektüre erinnern, die ich in meiner Jugendzeit gelesen habe. Weiß ich gar nicht, ich habe einen Film gesehen darüber. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Thema kennt. Die Bremer Oper hat das jetzt auch veropert. Es handelt von einem Doktor, der sehr moralisch und nach ethischen Grundsätzen lebt und seine Patienten behandelt, und eines Tages merkt, dass er eine für ihn zunächst einmal unerklärliche Zuneigung verspürt dem etwas sündigen Leben, was in einem bestimmten prostituierten Quartier, oder wie sagt man in Deutsch, im Englischen würde man sagen Red Light District, so der Sündenmeile, St. Pauli in Deutschland, hat. Er fühlt sich immer angezogen dazu. Ich glaube, dass er verheiratet ist, das weiß ich nicht genau, aber er entdeckt plötzlich in sich eine andere Seite, die Seite, die nach dem Dunklen geht, nach dem Verbotenen, nach dem Geheimnisvollen, nach dem Unmoralischen, nach dem wilden Element, dem Ungezügelten. Das war eben aus dem Demian zitiert von Hermann Hesse, den habe ich auch mal gelesen. So viel gelesen, in letzter Zeit kommt das alles wieder hoch. Nicht, und der Dr. Jekyll überlegt sich, was soll er jetzt mit diesen Seiten machen? Soll er diese eine Seite einfach ignorieren? Oder soll er auf sie eingehen? Und er löst es dann so, dass er diese Mentalität sagt, wenn schon, denn schon. Also ich habe diese Seite und dann lebe ich die auch mal richtig aus. Er macht es, indem er ein Medikament entwickelt, schluckt es oder injiziert es intravenös und dann merkt er plötzlich, wie diese eine Seite, die er den Namen Mr. Hyde gibt, total erwacht in ihm. Was passiert ist, dass sein Gesicht sich verzieht, der Haaransatz geht ordentlich runter zu den Augenbrauen runter und er wird so ein bestialischer Sinngenießer. Harry Bull. Der dann in diese Sündenmeile hineingeht und sich dort seinen verschiedenen Trieben ergeht und dann so richtig sich verstrickt. Dieses Bild ist sehr oft im modernen Denken aufgegriffen worden und viele Denker haben gesagt, dass wir beide Seiten in uns tragen, eine lichte und eine dunkle Seite, dass wir duale Wesen sind. Auch in unserer Philosophie des Krishna-Bewusstseins spricht insbesondere Bhaktivinoda Thakur sehr eingehend über diese beiden Seiten im Menschen. Er nennt die eine Seite die bedingte Seite, the conditional existence, nicht? Und dann die andere Seite, die spirituelle Seite. Wir sind ja Seelen, Teile Gottes in einem materiellen Körper und haben viel Karma und viel materielle Wünsche. So, um deswegen zusammen mit Krishna zu bleiben oder auf der spirituellen Ebene zu sein, müssen wir sehen, dass wir immer wieder, solange wir, also während wir im materiellen Dasein sind, unseren Shraddha, das heißt unsere spirituellen Überzeugungen, umsetzen in entschlossene Handlungen. In dem Augenblick, wo auf dem spirituellen Pfad eine Art Gleichgültigkeit einsetzt, oder auch Nachlässigkeit, wird der Devotee aufhören, sein Vertrauen in Tätigkeiten umzusetzen. Und dann wird etwas geschehen, was er sich vielleicht zuerst nicht erklären kann, aber was nichtsdestotrotz eintrifft. Dann wird der Enthusiasmus und die spirituelle Seite völlig verschüttet gehen. Spirituelles Leben zu praktizieren ist eine Art Medizin, die spirituelle Seite in uns stärkt und uns hilft, diese bedingten Erscheinungen in den Griff zu bekommen, sodass sie uns nicht schädlich werden auf dem spirituellen Leben. Und wenn ihr zum Homöopathen geht, oder wir können auch in die ayurvedische Heilkunde hineingehen, wird der ayurvedische Arzt gar nicht versuchen, die Krankheiten alle getrennt zu behandeln, die im physischen Körper sind. Zum Beispiel, wenn ich meinem Arzt sage, oh, ich habe so ein bestimmtes Wehwehchen hier und da, dann merkt man, wie er so ein bisschen unruhig lächelt und sagt, meine Behandlungsweise geht nicht auf diese Symptome, ich habe da nicht so tolle Sachen dafür. Die Behandlungsweise der ayurvedischen Seite geht auf die Konstitution ein und stärkt die konstitutionelle Seite in dir, sodass du aus einer starken Konstitution heraus, einer gestärkten Konstitution, ganz von selber wird der Körper klar mit den Hämorrhoiden und den Krampfadern und der schlechten Verdauung und dem miserablen Kreislauf und so weiter und so fort. Das hatten wir einmal zu einer, ich muss mich wirklich aussprechen mit dem Arzt. Sie geben mir immer so aller Welt Medizin. Auch wenn man auf ihren Etiketten liest, findet man, das ist also für alles, für Husten bis zum Beinbruch fast. Nicht? Wie kann ich mir das erklären? Ist das nur Augenwischerei, diese ayurvedische Behandlung? Und er hat gesagt, nein, verstehen, ihr Westler müsst mal eines verstehen. Ayurveda ist nicht auf dieser billigen Medizin anzusiedeln. Es geht darum, die Konstitution zu stärken. Und dann kann jemand mit einer starken Konstitution der wird automatisch mit diesen anderen kleinen Krankheiten fertig. So ist auch spirituelles Leben zu sehen. Im spirituellen Leben geht es darum, unsere spirituelle Konstitution zu stärken. Dass wir eine starke spirituelle Konstitution haben, wo wir ein starkes Vertrauen haben in Krishna und wo wir entschlossen sind. Und damit das aber in einer Atmosphäre wirkt, die immer ablenken wird, müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass wir nicht gleichgültig werden in unserer spirituellen Praxis und dann wieder überwältigt werden von den nicht konstitutionellen Dingen, den fremden Dingen, die aus der materiellen Natur kommen. So, ich möchte jetzt weitergehen in der Vorlesung und sagen, dass Enthusiasmus also eine Mischung ist aus Vertrauen und aus entschlossenem Handeln und dass man enthusiastisch bleibt, wenn man sein Glauben, sein Vertrauen auch in Handlung umsetzt. Es nützt nicht einfach nur zu sagen, ich bin ein Anhänger der vedischen Schriften oder ich fühle mich, bin ein Anhänger Srila Prabhupads oder ein Hare Krishna Devotee. Das nützt genauso viel wie für einen Christen zu sagen, ich bin ein Christ. Wenn man nicht die Medizin ausübt, das heißt, dieses Vertrauen, was man hat, diese Überzeugung, in entschlossenen Handlungen auszumachen, wird man niemals diese, was die Konstitution bedeckt, nämlich diese Fremdeinflüsse von außen, überwinden können. Wir haben gesehen, dass selbst große Devotees manchmal nachlässig wurden in ihrer spirituellen Praxis und dann plötzlich in einer Situation drin waren, die nicht gut waren. Selbst, das heißt, ich bin zwar kein großer Devotee, aber auch in meinem spirituellen Leben weiß ich davon, dass man einfach manchmal, man ist so beschäftigt, man predigt und man denkt so, ach, im Grunde genommen, jetzt bist du ja eigentlich schon fast, weiß ich wie viele Jahre, die will man gar nicht zählen, dabei und so weiter. Und denkt dann vielleicht, na, du setzt dich den ganzen Tag so ein und diese 2 Stunden zu chanten und die Runden, die Chen, die mogeln mal einfach so durch, so immer so zwischendurch ein paar kleine unaufmerksame Runden. Nicht? Aber man merkt plötzlich, der Enthusiasmus ist plötzlich nicht mehr da. Man merkt plötzlich, man hat nicht mehr diese innere konstitutionelle Kraft. So, aber in dieser Welt gibt es sehr viel Gründe, den Enthusiasmus zu verlieren. Könnt ihr einen Grund nennen, warum man den Enthusiasmus verlieren kann? Ja, vergehen. Mhm. Schlechte Gemeinschaft. Dann verliert man es. Was ist ein Grund, den Enthusiasmus zu verlieren? Zu wenig über Krishna hören. Ihr seid so transzendental heute. Warum sagt ihr nicht die blöden anderen, die einem auf die Nerven gehen? Die Mistinstitution. Wohl, nicht ein bisschen zu revolutionär, aber wenn man zu viel isst, zu viel schlemmt, ne? Also zu viel den Sinn genutzt, dann wird man lahmgelegt nach einer gewissen Zeit. Ja. Kanya Kapya. Zweifel, wenn man Zweifel kriegt, sagt Kanya Kapya. Ja? Nadia. Wie bitte? Wenn man beim Sadhana überhaupt nichts verspürt, man chantet wie ein Fisch, der die Kiemen auf und abklappt. Was noch? Wenn man einfach nicht stark ist, kommt ja auch vor. Und null Disziplin hat. Baladev Vidyabhushana, das ist der Kommentator, den Srila Prabhupada am meisten in seine Bhaktivedanta-Erläuterung mit einbezogen hat, sagt, immer dann, wenn man das Gefühl hat, dass man sein Ziel nicht erreicht, verliert man seinen Enthusiasmus. Sehr oft findet man das unter den Devotees, dass sie müde werden. Jetzt praktiziere ich diesen Pfad schon 10 Jahre oder 5 Jahre oder 2 Wochen. Also je nachdem, wo jemand ist. Also ich habe mich ernst bemüht und wenn ich so ein bisschen Spiegel in mein Herz reinlege, eine Herzspiegelung vornehme, nicht? Und dann sehe, was noch alles da drin ist, also dann denke ich, klappt das denn überhaupt? Bhaktivinoda Thakur sagt, wenn man auch sieht, dass man noch so viel Karma hat. Ich wurde einmal vor einem Jahr so teuflisch krank, dass ich also nicht mehr durchkam. Ich merkte einfach, die Krankheit fraß mich beim lebendigen Leibe auf und man konnte sich nicht an Krishna so gut erinnern, weil man so litt und immer nur Schmerz, Schmerz, Schmerz hatte. Und man dachte, wann ist denn endlich dieses Karma mal ein bisschen zu Ende, habe ich gedacht. Doch die Schriften sagen, dass Hare Krishna, Radha Madan Mohan Ki Jai, dass wir nicht den Enthusiasmus verlieren sollen. Sie sagen ganz einfach, alles, was du auf dem spirituellen Leben tust, alles, jede Arati, die du besuchst, jede Runde, die du chantest, jeden Dienst, den du für Krishna tust, wird alles auf eine Art spirituelles Bankkonto einbezahlt, was ständig sich mehrt. Und Krishna vergisst nicht eine kleine Handlung, nicht ein kleines Mantra, denn er ist sehr dankbar für den Dienst, die seine Devotees ihm darbringen. Jede Kleinigkeit füllt Krishnas Herz mit großer Dankbarkeit. Gleichzeitig, parallel dazu, passiert aber noch etwas. Unser Karma kommt zum Ende. Spirituelles Leben heißt nicht, Prabhupada hat einmal gelacht bei einer Vorlesung. Manchmal sagen die Devotees zu mir, Prabhupada, ich bin jetzt in den Tempel gekommen, warum bin ich denn krank geworden? Ich sollte doch, mein Karma sollte doch jetzt zu Ende sein. Prabhupada lachte. Nein, es ist so, dass das Karma ausläuft. Und vielleicht hast du so viel Karma, dass es dich für 1 Million Leben am rotieren lässt. Und das kommt jetzt in ein Leben rein. Also nicht gerade 1 Million, also hoffentlich nicht. Also das kann sein. Krishna sagt auch, manchmal verlieren die Devotees ihren Enthusiasmus, wenn sie merken, dass da was dazwischen gekommen ist. Man macht im Grihastha-Leben sein und plötzlich stellt man fest, so super stark sind meine 4 regulierenden Prinzipien im Augenblick auch nicht. Oder man stellt fest, als Brahmachari oder Brahmacharini, ich bin in Gefahr. Meine Wünsche sind sehr... Ich bin nur der Schatten eines Devotees, wenn ich ehrlich mit mir sein soll. Und manchmal mag es sein, dass man etwas tut, was nicht gerade auf der höchsten Ebene des spirituellen Lebens ist. Sagen wir es mal vorsichtig so. Krishna spricht... Manchmal kommt es unter den Devotees vor, dass sie sich dann so zermartern und zermartern und ach, ich sinnvolle Heinrich oder ich sinnvolle Hermine, nicht und so weiter. Ich möchte sagen, dass ich hier nicht plädiere dafür, dass man absichtlich sich da gehen lässt und sich absichtlich in Maya hineinbegibt. Aber wenn mal was passiert, sagt Krishna dazu so. Ein sehr bekannter Vers. Yato shradho mat katashu nirvina sarvakamasu veda dukat makam kaman parityage pyanishvara. Wenn jemand Vertrauen in die Erzählung meiner Herrlichkeiten gewonnen hat und sich von allen materiellen Aktivitäten zurückgezogen hat, weil er damit disgusted ist, weil sie ihm auf die Nerven gehen. Und weiß, dass alle Sinnenbefriedigung zu Leid führt. Nicht? Wie du, jemand hat von euch gesagt, Sinnenbefriedigung, das bringt einen dazu, seinen Enthusiasmus zu verlieren. Wenn man das also weiß, also ein Devoti, der hört gerne über Krishna, der will keine materiellen Aktivitäten mehr und der weiß, was das Ende der Sinnenbefriedigung ist. Nicht? Aber wenn man trotzdem, trotz dieses Wissens, nicht in der Lage ist, allen Sinngenuss den Rücken zu kehren, dann sollte mein Devoti glücklich bleiben. Warum denn jetzt glücklich? Das ist doch ein miserabler Zustand. Man weiß eins und man tut was anderes. Doch, Krishna sagt, mein Devoti sollte glücklich bleiben und mich verehren mit großem Vertrauen und mit großer Conviction, Überzeugung. Da haben wir den Enthusiasmus wieder. Selbst obwohl der Devoti manchmal in Sinnenbefriedigung beschäftigt ist, weiß mein Devoti, dass alle Sinnenbefriedigung zu Leid führt. Und er bereut solche Aktivitäten ernsthaft. Ich möchte euch gerne ein gutes Beispiel dafür geben. Als wir die ersten Prabhupada-Schüler, also ich gehöre leider nicht zu den allerersten, aber so zu den, ja, ein Oldtimer, so zum Krishna-Bewusstsein kam, waren wir wie ihr alle auch völlig vertieft vorher in anderen Tätigkeiten, sagen wir es mal ganz mit britischer Höflichkeit so. Und wenn da das Sonntagsfest kam, das kennen wir jetzt nicht mehr in unserer ISKCON-Kultur und ich denke auch, das ist vielleicht ganz gut so, da haben wir gegessen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist nicht vorstellbar. Mit gewöhnlichen Gedankenmustern. Wir hatten große Essschüssel, so für eine Familie, siebenköpfige Familie. Mit denen sind wir zum Festmahl gekommen. Richtig so eine Schüssel, nicht so ein kleines, jämmerliches Elendsbowl, wie heutzutage das üblich ist, nicht? Sondern eine richtige. Ich hatte so eine Porzellanschüssel, so groß. Nicht so richtig altdeutsch, nicht? Und wir kamen dahin und es war ein richtiges, das war dann also klar. Wir waren sehr arm, wir haben in der Woche ganz ärmlich gegessen, aber jetzt am Sonntag musste gefeastet werden, nicht? Und das war dann so, dann hat jeder seine Schüssel abgegeben. Und dann wurde das gefüllt. Das sehe ich jetzt direkt vor meinem inneren Auge. Ich könnte jetzt, da müsste man mal ein Buch drüber. Also es war eine. Und dann wartet der Mann vor der Tür, wie vor Weihnachten. Man wartete, man stellte sich dann an und also die Ausgehungerten, und tat so irgendwie, so sprach noch über spirituelle Dinge, aber im Grunde war niemand dabei, nicht? Dann wurde die Tür geöffnet von der Köchin. Und dann setzte man sich hin, die Bowls standen da, jeder fand sein Bowl. Manchmal gab es Uneinigkeiten, wessen Bowl jetzt wem gehörte, aber das konnte dann mit von den anderen geregelt werden. Ich erinnere mich, das war dein Bowl. Und dann ging es also, dann haben wir noch vorher, weil wir wussten, wir spürten richtig, jetzt werden wir in einen Bereich hineingehen, der sehr viel mit den Sinnen zu tun hat. Und wir sangen dann noch das Sharira Avijajal fromm dahin und dann haben wir Prasadam zu uns genommen. Und am Montag, also danach haben wir uns ganz unrühmlich erstmal für Stundenrasten gelegt, wie die Römer. Und am Montag war es dann so schlimm, da hatte man so einen richtigen Brand. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man wirklich zu viel gegessen hat und das Feuer der Verdauung rumort im Körper. Also das ist wie ein Schmelzofen, ein Stahlschmelzofen aus Bochum. Nicht? Und also das war... Und uns tat es dann irgendwann leid, weil wir wussten, das ist nicht richtig spirituelles Leben, einfach so viel zu essen, wo man dann also wirklich mit der Gesundheit kämpfen muss. Manche kamen fast in einen Koma-ähnlichen Zustand danach. Im Ernst, ihr lacht jetzt darüber. Und dann hörte ich von einem Devotee, der in buddhistischen Klostern gewesen war, dass die Buddhisten genau denselben Trappel hatten. Die kontrollieren 14 Tage ihre Sinne total. Und dann am 14. Tag lassen sie die Mädchen, also so haben wir es nicht gemacht, aber dann werden die Mädchen aus dem Dorf geholt und es wird Reiswein getrunken und Highlife in den Klöstern gemacht. Es gibt nicht alle Klöster, aber ein großer Prozentsatz der japanischen Klöster macht das. Das hat doch nichts mit spirituellem Leben zu tun, das weiß doch jeder. Und das hatte dann einer erzählt, der war in Japan gewesen und hat dann schwere Fragen an dieses Sonntagsfest getan. Und wir wussten das ja selber, man ist, wenn man ein bisschen ernsthaft ist, das ist nicht gut im spirituellen Leben. Und ich kann mich noch immer erinnern an diese Phase. In Hamburg habe ich es nicht geschafft, dann sind wir umgezogen nach Schloss, und in Heidelberg auch nicht. Und dann kamen wir nach Schloss Rettershof. Und ich weiß noch diesen einen Montag, ich fühlte mich so hundemiserabel elendig. Ich ging also durch das auf dem Spaziergang durch Schloss Rettershof und es war wirklich schwierig für mich, die einfachen Bewegungen der Fortbewegung zu tun, nicht? Und ich dachte, so kann es nicht weitergehen in deinem spirituellen Leben. Du wirst auch im Alter große, also physische Reaktion dafür tragen müssen. Und ich habe wirklich gedacht, bin zu den Detis gegangen und habe gesagt, ihr müsst mir helfen, diese Sinne in die Kontrolle zu bekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass, von Vorlesungen und von der Lektüre in Prabhupads Büchern, dass man nicht die Sinne einfach so beherrschen kann als bedingte Seele. Die sind stark und haben eine eigene Dynamik. Das Einzige, was man tun kann, ist, man kann sich bemühen, über Krishna zu hören und das Herz mit Spiritualität zu erfüllen, und dann wird die Sinnkontrolle ein natürliches Beiprodukt sein. Und ich merke das total, ich hatte das jahrelang versucht, Madhavananda. Jahrelang die Sinne in Kontrolle zu kriegen bei diesem Sonntagsfest. Und es ging also nicht. Ich war mir Samstag noch genau sicher, dass der nächste Sonntag ein sattwisches, brahminisches Sonntagsfest sein wird, nicht? Wo man in gewissen Maßen Prasadam akzeptierte, nicht? Aber am Montag war ich verzweifelt. Für Jahre war das. Und dann merkte ich diesen Text, der wurde ist vom Prabhupada auch öfters zitiert worden. Obwohl man manchmal beschäftigt sein mag in Sinnbefriedigung, weiß mein Devoti, dass alle Sinnbefriedigung doch letztendlich zu Leid führt. Und er bereut ernst solche Aktivitäten, hört aber dann über Krishna und kriegt einen spirituellen Geschmack. Das bringt uns zum letzten Punkt heute Morgen. Ich merke, ich kann die ganze Vorlesung nicht in den Zeitrahmen reintun. Wie soll man denn am besten in der Welt leben? Diese Frage, weil man hat ja diese Sinne, man hat diese bedingte Seite, und wenn man sie total ignoriert, dann kommt, das geht nicht. Bhaktivinoda Thakur sagt, dass man sich darüber bewusst sein sollte, dass man ohne den materiellen Körper nicht wirklich spirituelles Leben kultivieren kann. Wenn man also zu entsagt lebt, nicht genug isst zum Beispiel und nicht genug schläft, ist der Körper in so einer Verfassung, dass man nicht ernsthaft spirituelles Leben kultivieren kann. Einer unserer Zuhörer heute Morgen schläft immer wieder ein, weil es ist klar, er hat den Körper nicht genügend Schlaf geben können. In diesem Zustand ist es nicht möglich für ihn, spirituelles Leben des Shravanams richtig zu kultivieren. Es ist also wichtig für einen, die sich ja sehr mit Loslösung beschäftigen. Ihr hört in vielen Vorlesungen, davon, man sollte dies unterlassen und jenes unterlassen und jenes unterlassen. Es ist aber falsch zu sagen, dass wir eine Bewegung sind, voller, wo Loslösung im Mittelpunkt steht. Wir haben ein anderes Wort, was wir praktizieren, Yukta Vairagya, das heißt die verbundene Loslösung. Wir tun mit anderen Worten Dinge, die uns helfen im hingebungsvollen Dienst, begeistert annehmen. Nicht? Wir nehmen warme Kleidung und Schuhzeug und gesunde Nahrung und wir sind jetzt langsam in Deutschland bewusst geworden, dass es wichtig ist, gesunde und tiefe Beziehungen mit den Devotees zu pflegen. Das ist ganz wichtig, man kann das nicht entsagen und sagen, ich bin nur für mich, ich bin ein einsamer Wolf, man muss sich um die Beziehung zu den Devotees sehr, sehr gründlich kümmern. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir machen also, wir lösen uns schon von bestimmten materiellen Dingen, die einen verstricken in Leidenschaft und Unwissenheit. Aber wir nehmen die Dinge an, die für unser Dasein in der Welt wichtig sind. Das ist unsere, so kann man am besten dafür sorgen, dass das Feuer des Enthusiasmus beibehält ist. Gut, ich möchte jetzt kurz zusammenfassen, worum es in dieser Vorlesung ging. Es ging darum, Enthusiasmus zu pflegen. Wir haben gesagt, Enthusiasmus ist die Seele unseres spirituellen Lebens. Das ist das, was wir unbedingt aufrechterhalten müssen. Wir haben gesagt, dass dieser Enthusiasmus eine Zusammensetzung aus Vertrauen und der entschlossenen Ausübung unseres Vertrauens und des Shraddhas ist. Und wir haben dann darüber gesprochen, dass es sich nicht lohnt, sich entmutigen zu lassen, wenn wir noch nicht frei sind von unserem Karma und diese karmischen Störungen immer noch in unser Leben hineinbrechen. Wir haben dann empfohlen, wie wir in dieser Welt am besten leben können, im Sinne von Yukta Vairagya, wo wir einfach unser spirituelles Leben kultivieren und aus der materiellen Energie die Dinge aussuchen, die wir brauchen, damit unser bedingtes Dasein, unser physisches und mentales Dasein ausgewogen ist. Denn wir werden nicht, das ist unser Approach, der ist ganz anders als der Approach der Yogis. Wir werden nicht siegreich werden in unserem spirituellen Leben, wenn wir einfach nur die Sinne und den Geist strikt kontrollieren und so langsam abtöten, dass sie langsam aufhören, sich zu regen. Das ist nicht der Pfad der Bhakti. Der Pfad der Bhakti ist, die Dinge anzunehmen, die förderlich sind bei meiner Entwicklung von Krishna-Bewusstsein, das heißt, unter Nahrungsmitteln, Prasadam, Kleidungsstücken und so, dass man so ein Leben führt, dass man sich situiert und dann das ruhig annimmt und dann hauptsächlich eben mit spirituellen Tätigkeiten beschäftigt ist. Hare Krishna. Hiermit sind wir an ein natürliches Ende, ein eher unnatürliches Ende, denn ich habe noch so viele Notizen für dieses Thema, aber hier wird das Buch einfach zugeschlagen werden, denn wir haben noch ein Seminar und wollen nicht zu spät dran sein. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Eine kurze, blitzerfüllte Frage. Ich glaube, Rogerio sehe ich. Und dann Sascha. Nee, du juckst dich nur? Eine kleine Frage, ja. Eine kleine Anfrage. Ja. 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 Es gibt zwei Stufen von Vertrauen. Schwaches Vertrauen und starkes Vertrauen. Vertrauen am Anfang wird einfach nur Shraddha genannt. Vertrauen. Und dann, wenn es stetig wird, unerschütterlich ist, dann wird es Nishtha genannt. Und das ist festes Vertrauen. Sascha? Ja. Ja. Dein Körper braucht den Schlaf. Sei vernünftig jetzt, Yukta Vairagya. Ja. Ich glaube, das kennen wir alle. Nicht? Die Alarmglocke geht ring und wir praktizieren Yoga weiter, ja. Wir schlafen weiter. Sascha, es gibt für diese Sache, du fragst mich, ich könnte mir vorstellen, dass andere Devotees andere Antworten geben und es ist bestimmt interessant, diese Antworten zu hören. Meine persönliche Antwort ist, das liegt in deinem eigenen Ermessen. Du musst da sehen. Manchmal stimmt es, da ist man so gerädert, dass wenn man weiß, wenn ich jetzt mich hier hochbringe, dann falle ich in Ohnmacht vor den Deities. Aber meistens ist es nicht so. Meistens ist es nicht so. Und der Einzige, der weiß, was dann wann ist, das bist du. Und natürlich Krishna, nicht? Und so weiter. Und vielleicht ein Spiritualist, der dich anschaut und ein gewisses unernstes Aufblitzen in deinen Augen registrieren kann. Nicht? Aber das ist wirklich bei dir zu sehen, dass man, da muss man einfach, du wirst diese Unterscheidung dann treffen, weil manchmal ist es wirklich wahnsinnig schwer. Also es gibt manchmal so wirklich an den Grenzen verlaufende Beispiele. Also es gibt wirklich an den Grenzen verlaufende Beispiele. Ist jetzt das gut für mich? Zum Beispiel, manche brauche ich diese Literatur dieses Buches wirklich für meinen hingebungsvollen Dienst? Oder you know, da muss man sehen, brauche ich diese Tätigkeit für meinen hingebungsvollen Dienst? Und deswegen möchte ich dir empfehlen, stärke einfach dein spirituelles Leben, deine konstitutionelle Natur. Wenn die stärker ist, siehst du das sofort. Aber wenn du schwach bist in deinem Bhajan, das heißt in deinem Chanten und dem regelmäßigen Lesen in der Gita und dem Srimad Bhagavatam, und auch dieses Buch ist unglaublich wichtig, Nektar der Unterweisung. Boah, so wichtig. Bevor das gedruckt war, hat Prabhupada die Manuskripte, die getippten Seiten, freigegeben. Oder ich weiß nicht, oder die sind rausgeschmuggelt worden, ich weiß nicht. Jedenfalls, bevor das gedruckt war, wurden die um die ganze Bewegung rotiert. Ich hatte auch eine Ausgabe, an diesem Tag, als ich wusste, es gibt das Manuskript von diesem Buch, da fing in mir die Neigung zum Nektarjäger an. Da wurde das geboren, nicht? Und wir haben das dann irgendwie gekriegt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch. Auch wenn es jetzt vergriffen ist, kann man davon eine Fotokopie machen und das dann studieren. Nektar der Unterweisung. Also, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Dass du dich spirituell stärkst und dann siehst du das sofort. Aber wenn du nicht dich spirituell stärkst, Sascha, dann bist du ewig verwirrt an diesem Punkt. An diesen feinen Entscheidungen. Soll ich oder soll ich nicht? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach und so. Wohl. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt zu einem natürlichen Ende gekommen sind. Ich muss noch eine kleine technische Ansage sagen. Wir möchten hier auf diesem Projekt, ihr merkt, es ist ein ganz fester Wunsch von uns, nicht mehr so für alles immer Eintrittsgelder zu erheben. Das tut einem einfach so weh im Herzen, wenn man Gäste hat und dann muss man ihnen so ein Ding da anhängen, so ein entwürdigendes Bändchen, nicht? Und nur der ein Bändchen hat, darf essen und es ist einfach so, wenn sich das vermeiden lässt, will man das vermeiden. Und wir wollen versuchen, diese Kultur zumindest bei so mittelgroßen Festivals einzuführen, aber bitte hilft uns dabei, diese Kultur des Vertrauens, des gegenseitigen Vertrauens zu errichten, indem ihr einfach überlegt, wir verursachen Kosten, wenn du eine Dusche nimmst, hast du 2,50 € ausgeduscht, oder ich weiß nicht, vielleicht 2,21 €, wenn du ein bisschen sparsam bist, also da sind bestimmte Kosten, die man einfach verursacht im Leben. Das kommt durch die bedingte Seite, nicht? Und wenn ihr einfach überlegt, was könnt ihr dazu beitragen, diese Kosten zu erheben und dafür Verantwortung für euer eigenes Leben nimmt und das in den gelben Kasten reinwirft. Das wäre so gut. Und ihr braucht nicht, wenn ihr nicht so viel habt, dann gebt nicht so viel. Das ist, aber einfach ein bisschen, so dass man so tut. Das ist wichtig, damit man Verantwortung nimmt für sein Leben. Das ist ein wichtiger Schritt im eigenen Leben. Und es ist auch, wäre auch schön, dann kann man diese Kultur des Vertrauens, des Gegenseitigen, kann man dann so machen. Nicht? Also schaut bitte da, wenn ihr nichts habt, dann habt ihr nichts. Das ist auch okay. Aber wenn ihr was habt und ihr, versteht ihr, was ich sagen möchte? Entschuldigung, aber sonst müssen das ein paar von hier müssen dann irgendwie sehen, dass sie in der Bank überfallen oder also, nicht gerade das, die Kartoffeln aus dem Feld nehmen und auf der Straße sitzen. Wer will eine Kartoffel haben und Kartoffeln verkaufen und so? Nicht dann. Es würde sehr schön sein, wenn ihr den Devotees einfach in dieser Weise hilft. Gut, aber das wollte ich noch kurz erwähnen. Hast du jetzt noch Ansagen, Guru Bhavani?